Filmgeschichten.
Ja. Was wir jetzt gegessen haben?
Das weiß ich nicht.
Nicht, habt ihr kein Ritual, was ihr immer esst
Weihnachten? Wir haben kein Ritual zu Weihnachten. Nee.
Nee?
Nee. Okay. Ein Ritual, das wir zu Weihnachten haben, ist, dass wir üblicherweise zu meiner Schwester an einem Weihnachtsfeiertag fahren. Ich kann mich jetzt aber gar nicht mehr erinnern, ob das letztes Jahr gewesen ist. Ich glaube, letztes Jahr war es dann einfach nur so eine Abendveranstaltung. Weil es hat irgendwie ja keine Lust mehr auf sowas, weißt du? Also dann stellt man sich halt zusammen und tut Glühwein trinken oder sowas. Mhm. Weil das immer ein bisschen weggegangen ist von diesem ewigen Gekoche und so Schmarrn, weißt
du? Ja, aber was habt's dann, wo eure Kinder kleiner waren? Was war da typisch?
Ich glaube, Weihnachten war bei uns wegen den Kids relativ... Warte mal, ich muss jetzt schauen, nicht, dass ich Weihnachten und Silvester durcheinander bringe. Ich glaube, Weihnachten war eher so Raclette-lastig.
Oh, okay.
Wenn ich mich jetzt nicht täusche. Es war nichts Klassisches, was man so in Deutschland hat. Das hatten wir noch nie. Dieses Würstel oder was halt jeder so
hat. Mit Sauerkraut.
Ja, genau.
Das war bei uns immer.
Ja, das war bei uns gar nicht der Fall. Bei uns war das entweder Käsefondue oder Raclette und was halt die Kinder wollten. War eher so dieses Niveau, weil wir haben das ja alles, als die klein waren, haben wir das ja alles gedreht. Ich habe ja das Spiel, das meine Eltern mit mir gemacht haben, das habe ich mit meinen Kids ja nicht gemacht. Dieses hier den ganzen Tag streiten. und abends.
Das ist ein fantastisches Spiel.
Ja, genau. Und abends steht dann urplötzlich der Christbaum da, weißt du, so Magic. Und das war das Christkind und das habe ich nie gemacht. Ich habe mit
also keiner mit den Kindern weggegangen und der andere hat dann den Baum aufgehübscht.
Nein, ich habe die integriert und die haben mit mir den Baum aufgehübscht und das fanden die so geil.
Oh, cool.
Mhm. Das haben die gefeiert, mit mir den Baum aufzustellen und dann sind sie in das Zimmer, wo man die Geschenke versteckt hatten und dann haben sie gesagt, jetzt könnt ihr die dann Baum tun. Und dann sind sie natürlich hippelig gewesen die ganze Zeit, klar.
Ja.
Und dadurch hat sich bei uns auch das Geschenke auspacken von anfangs 18 Uhr auf 16 Uhr vorgezogen. Also meistens kam dann irgendwie ein Weihnachtsfilm noch, weißt du? Und dann 16 Uhr, meine Tochter war da die Schlimmste. Die ist ja die hippeligste. Und es ist heute noch so, weil die kommt ja am Heiligabend und um 4 musst du die Geschenke aufmachen. Das hat sie immer noch. Weil die hält es nicht aus. Das macht die total wahnsinnig, wenn da Geschenke liegen. Das ist 23 Jahre und zappelt da rum wie ein Psychopath. Aber ich muss sagen, es war eine meiner guten Ideen, sie zu integrieren. Also wir den Christbaum da hinstellen. Die Selina hat dann immer aufgeschnitten, weißt du, dass es so auffächert. Weil da das Netz ja drum war.
Ja.
Das hat dann zu dritt super Spaß gemacht. Meistens waren wir zu zweit, weil der Robin dann keinen Bock hatte, aber Arbeit, mag ich nicht. Und das war echt cool. Das war richtig cool.
Und dann irgendwie. Und immer einen frischen Baum oder habt ihr einen
Platz? Wir haben jedes Jahr eingekauft. Mhm. Ja.
Cool.
Und das, dann die Geschenke, weil das dieses ganze Märchen, das sollten sich schon bei uns bedanken.
Ja, okay. Ja.
Und dann sind wir an einem Weihnachtsfeiertag üblicherweise zum Essen gegangen mit der Schwiegermama. Aber nachdem die ja letztes Jahr gestorben ist, war das dann quasi Weihnachten auch nicht der Fall.
Ja.
Da weiß ich jetzt aber nicht, ich glaube, da sind wir so essen gegangen, wenn ich mich nicht täusche. Und einmal sind wir halt, normalerweise waren wir immer bei meiner Schwester mittags. Aber die hatte letztes Jahr, glaube ich, keine Lust und dann haben wir abends was gemacht. Einfach halt Glühwein trinken, Zeug halt. Also die wollte nicht kochen, weil die hat immer so Knödel und so gemacht. Mein Sohn hat da gemeckert, weil der mag ja Knödel und der hat gesagt, das ist ja total frech, dass die Kultur weiß. Langjährig.
Meine Kartoffelknödel.
Ja, genau. Das kann die doch nicht machen. Jedes Jahr freue ich mich.
Mann, wie geil. Wie geil ist das?
Aber so ist es, da sind wir total super tiefenentspannt immer gewesen und Silvester ist meistens dann der, und jetzt hat sie ja, nachdem sie jetzt einen Freund hat, eine eigene Bude hat, ist da dann am Heiligabend auch doppelte Familie, weißt du, das heißt, sie fangen bei uns an, ihr Freund fährt dann relativ zeitig weiter zu seinen Eltern.
Ah, okay.
Und meine Tochter ist dann noch bei uns und fährt dann nach.
Okay.
Also, weil die feiern anders. Die feiern in die Nacht hinein, Weihnachten. Weil die ja nach portugiesischer Art feiern.
Mhm.
Und somit geht es da spät in die Nacht, da wo wir schon ins Bett gehen.
Oh, krass.
Ja, und Das ist eine richtige Fressorgie-Party, hat sie mir mal erzählt. Und Silvester ist jetzt, seit ein paar Jahren ist Silvester eigentlich so, dass wir, letztes Jahr waren wir sogar weg. Waren wir sogar im Urlaub, genau.
Stimmt.
Genau, da waren wir sogar im Urlaub. Weil sonst ist hier in Neufern jetzt immer so ein Fest und da sind wir immer hingetapst. Dann so ab 11 da hingegangen, haben ein paar Nachbarn quasi getroffen, ein paar Bekannte, noch was getrunken. Dann war halt da Musik und dann sind wir wieder heim. Also ganz, ganz entspannt vorher, hier lecker gegessen. Meistens irgendwie so, wenn die Kids kamen, so mit Fondue und zwar Fleisch- und Käsefondue. Aber letztes Jahr waren wir ja quasi als komplette Familie über Silvester weg am Chiemsee und das war dann auch schön. Da haben wir halt da einfach aus dem Fenster geschaut und die Hunde hatten einen Herzinfarkt, weil dann wurde natürlich geknallt am Chiemsee wie verrückt. Das ist halt deswegen mögen wir das gar nicht mehr so. Aber wir lassen es uns auf jeden Fall gut gehen und es macht Spaß. Also ich vermisse auch nichts, was diese typischen das haben wir schon immer so gemacht, Dinger sind.
Ja.
Ich mag den Wandel.
Ich mag den Wandel. Ja, bei dir darf nichts gleich sein. Das habe ich schon gemerkt. Es muss immer ein bisschen was anders sein, immer was Neues.
Richtig, das ist genau meins. Es muss immer irgendwie ein kleiner Flow.
Kleiner Flow.
Blöd ist, wenn ich es nicht verstehe, dann, aber.
Ja,
es gibt so Sachen. Ich sage immer, bei Computer versuche ich immer up-to-date zu sein, aber ich habe bis heute noch nicht verstanden, welchen Sinn TikTok hat zum Beispiel. Also die ganze Welt hat das, aber deswegen habe ich es auch nicht, aber weil ich den Sinn noch nicht verstanden habe. Also was es mir als Person bringt, weißt mir so als Person. Weil ich versuche ja schon Apps und so, aber ich möchte ja den Nutzen haben, dass ich was habe, weil ich bin ja kein Scroller, der nur, um sich zu berieseln zu lassen. Da könnte ich natürlich... Genau. Aber wenn ich das nicht bin, dann habe ich noch nicht überreißen, was die mir sagen wollen. Genauso wie Snapchat oder was es da so alles gab. Da hat meine Tochter erzählt, ja, und die Nachricht verschwindet. Das heißt, mir scheißegal, ob die Nachricht verschwindet, die ich dir schicke. Also, kannst jedem zeigen, weil ich tue ja nichts. Ich bitte dich. Und vor allem, wenn du mir eine Nachricht schickst, die nach 30 Sekunden verschwindet, nachdem ich es gelesen habe und ich habe vergessen, um was es ging, dann ist die Nachricht weg.
Ja, und dann ist sie bitterböse, weil du nicht erinnern kannst.
Die Chance ist bei mir ja groß, weil ich dann ab und zu noch kriege ich so nebenbei mit so WhatsApp, so ja, passt, aber ich weiß ja wenigstens, dass mir jemand eine WhatsApp geschickt hat, weißt du? Und dann, wenn ich Zeit habe, schaue ich halt nochmal. Das hilft mir halt bei Snapchat nichts.
Na.
So, ja. Hast du doch gelesen, ja, von wegen.
Ja, ich hab drauf geschaut, aber nicht registriert.
Ja, genau. Deswegen, das ist alles nichts für mich gewesen.
Ich auch nicht gehabt.
Ich hätte gern meins noch, weil ich mittlerweile, ich habe ja Facebook mir so eingerichtet, dass ich quasi eigentlich Infos kriege über die ganzen Bands und Schriftsteller, die ich so folge.
Oh ja.
Aber mittlerweile funktioniert es nicht mehr, weil du musst mittlerweile nämlich dich zu Tode scrollen, bis du irgendwas Sinnvolles siehst, weil du wirst mit irgendeiner Werbung, die du nicht, und das macht mich, sowas nervt mich dann auch. Und vor allem nervt es mich dann, weil die triggern mich natürlich auch mit irgendwelchen Hundevideos oder so ein Scheiß, weil ich finde das ja lustig. Und dann merke ich schon, jetzt habe ich schon 5 Minuten so ein scheiß Video angeschaut.
Ja.
Und eigentlich wollte ich das gar nicht. Ja. Das nervt mich. Ich hätte gern das Facebook von früher wieder zurück, wo man einfach sagen hat können, ich mag den, ich folge dem und dann kriege ich von dem auch die Information.
Ja.
Das klappt ja gar nicht mehr.
Das klappt null. Ja, ich weiß nicht, ob du sagen kannst, zeig mir so einen Content nicht mehr, aber dann wird er halt mit einem anderen ausgewechselt.
Habe ich schon probiert. Da kommt dann weiß nicht, jetzt machen wir ein Beispiel, wenn du Auto A gezeigt wirst, sagst, das Auto A interessiert mich nicht, dann kommt halt Auto B.
Ja, genau. Ja.
Oder Fahrrad C oder so.
Ja.
Das sind die schmerzfrei. Das macht mir echt Kirre. Spotify haben wir jetzt auch gekündigt, hatte ich auch Riesendiskussionen in der Familie.
Hä? Warum kündigt man Spotify?
Weil ich jetzt zu Apple gehe, weil Spotify die Preise erhöht wie verrückt.
Okay.
Und ich dann mit Apple One billiger bin.
Okay.
Weil ich die Cloud von Apple ja sowieso zahle. Die brauche ich nämlich. Die große. Und das war 10er pro Monat. Und ich habe ja den Familienaccount von Spotify.
Ja.
Und den erhöhen die jetzt irgendwie auf 22 Euro oder so. Ab Oktober. Und dann habe ich zur Family gesagt, hey, schön, dass ich für euch zahle, aber es ist schon eine krasse Preiserhöhung und die zahlen ja so schlecht auch den Bands. Und dann habe ich mich schlau gemacht und bei Apple gibt es nämlich Apple One. Und natürlich brauche ich kein Apple Arcade oder wie das heißt, dieses Spiele-Ding. Es ist ganz nice to have, weißt. Aber Apple TV ist mit dabei. Dann eben die Cloud ist dabei, für die ich ja gezahlt habe. Und eben Apple Music ist dabei und noch irgendwas, glaube ich, was ich nicht brauche. Ich glaube, irgend diese Fitness Plus App oder sowas. Und ich habe halt nur jetzt Musik mit Musik verglichen, gell? Weil der Rest ist halt okay, dass es noch mit dabei ist. Das heißt, ich zahle bei Apple jetzt dann 35 Euro.
Ja. Yeah.
Hab dabei auch, die Family kann drauf zugreifen. Mhm. Tochter will aber nicht. Also die, glaube ich, die will Spotify, die geht jetzt zu einer anderen Family.
Ja.
Weil sie halt da ihre ganze, die hat das eher so Community-mäßig aufgebaut, weißt. Deswegen verstehe ich das auch.
Okay.
Aber da zahle ich halt 35 Euro und wenn ich dann, das heißt 25 sind für die Musik und 10 Euro ja noch für meine Cloud, gell? Das heißt, ich zahle 3 Euro mehr, habe dafür aber Apple TV noch mit dabei, das ich ja auch immer hatte zwischendurch.
Und somit, ja, genau, wo du es auch gekauft hast.
Genau, und somit,
weil du mal ausgehen hast, ja.
Ja, somit fahre ich da jetzt besser. Das.
Lässig.
Musikanzahl bleibt sich gleich und ich brauche ja keine Community und so Sachen jetzt. Und ich finde es gerade ganz spannend, Musik wieder neu zu entdecken, weil du natürlich andere Vorschläge kriegst und natürlich meine Lieblingssong-Playlist nicht vorhanden ist. Wobei, im Notfall kannst du es immer noch ziehen, weil Spotify reduzierst du ja nur auf den kostenlosen Account, der halt mit Werbung ist und so. Und weil den Account, deswegen habe ich ja trotzdem, weißt, also kann ich ja jederzeit reinschauen, wenn ich will.
Ja.
Mal schauen, wie es so weitergeht. War aber klar. Und Apple zahlt übrigens doppelt so viel den Bands.
Interessant.
Das habe ich jetzt, ja, die zahlen nämlich, Spotify zahlt $3 für 1000 Streams.
Ja.
Und Apple $6.
Oh, wow.
Ja.
Okay.
Das ist dann wenigstens ein bisschen was. Ich meine, das finde jeder, 1000 Leute müssen es dir anhören, gell, bist du mal
dran. Ja.
Schon gut. Naja, so viel dazu. So viel aus meinem neuen Privatleben hier.
Ja, cool.
Okay, muss man immer so gucken. So, dann Weihnachten war okay, hoffe ich.
Ja, hoffe ich auch.
Ich bin gespannt. Jetzt müssen wir erstmal so einen Film erzählen, aber ich bin gespannt, wie du da das neue Jahr anfängst hier.
Ja.
Aber okay, wo sind wir denn, oder? Hau mal rein. Ja. Wir sind im Jahr 1950. 1950 ist ein Jahr. Es ist lang her. Ich habe auch deswegen nur die Top 10 der USA, weil Deutschland hatte noch keine Top 10.
Ja, da gibt es keine Otto Bravo um die Zeit, gell?
Na, da gab es noch kein, das gab es noch nicht, ne?
Frechheit.
Der Krieg ist erst 5 Jahre aus. Und scheinbar gab es bei echt, das ist eigentlich witzig, dass es da eigentlich noch gar keine so eine Hitparade gab, weil ich meine, Kinofilme gab es ja deswegen trotzdem bei uns so. Schätze ich mal. Aber hat anscheinend, wahrscheinlich waren es so diese deutschen Dinger irgendwie so. Seemann oder so. Ich habe keine Ahnung. Also bevor ich es dann schmal erzähle. Also, Mama USA. Top 10 in den Vereinigten Staaten 1950, natürlich nach Einspielergebnisse, wie wir wissen, gell? Auf Platz 10 All About Eve.
Kenne nicht.
Das ist eine Dramakomödie, kenne ich, glaube ich, auch nicht, mit der Bette Davis. Keine Ahnung. Dann At War with the Enemy of, At War with the Army auf Platz 9, auf Deutsch Krach mit der Kompanie. Eine Militärkomödie mit Dean Martin und Jerry Lewis. Ich würde wetten, ich kenne die. Mir fällt es nur gerade nicht ein, aber die Dean Martin, Jerry Lewis Filme, die habe ich, glaube ich, auch geschaut, was so lief bei uns. Bin ich mir ziemlich sicher. Dann auf Platz 8, und nebenbei, wir reden hier noch von Einspielergebnissen von knapp über $3 Millionen, gell? Da merkt man, dass auch das Geld noch was anderes wert war. Als im Vergleich zu heutzutage. So, dann auf Platz 8 der Broken Arrow, auf Deutsch der gebrochene Pfeil, mit James Stewart, von dem wir heute ja noch was hören werden. Nur ist das hier ein Western. Irgendwas mit Apachen. Okay. Dann auf Platz 7 Father of the Bride, auf Deutsch Vater der Braut. Das ist mit Spencer Tracy eine Komödie. Man merkt, das Nachkrieg ist sehr gern komödiantisch gewesen. Das ist mir öfter aufgefallen. Da wollten die Leute, da wollten sie nicht irgendwie traurig, verstehe ich auch. Dann auf, genau, auf Platz 6, Born Yesterday, auf Deutsch, die ist nicht von gestern, auch eine Filmkomödie, die mir nothing sagt. Dann auf Platz 5, der zwölfte abendfüllende Zeichentrickfilm der Walt Disney Studios. Was könnte das sein?
Schneewittchen?
Nein, das war ja, Schneewittchen war ja der erste, soviel ich weiß.
Ah, ja, okay.
Ja, weil der war ja nur vor dem Krieg, glaube ich.
Was auch Zeichentrick?
Zeichentrick, ja, genau. Zeichentrick.
Ach, keine Ahnung, was war noch so alt?
Cinderella.
Ah. Mm. Okay.
Dann oh, Platz
1950.
Krass, gell? 4,3 ja. Millionen. Platz 4, Cheaper by the Dozen, auf Deutsch im Dutzend billiger. Hm. Der sagt mir was. Aber es,
ja, das ist mit dem Martin, der was immer weiße Haare hat, der hat den auch gespielt.
Ah, okay. Okay, gut. Also sagt mir so gerade gar nicht. Dann auf Platz 3, Annie Get Your Gun, auf Deutsch Duell in der Manege, eine US-amerikanische Verfilmung eines Musicals. Das Bild schaut auch ein bisschen nach Cowboy und Indianer aus.
Okay.
Also damals hat man nur Indianer gesagt, deswegen sage ich das auch weiterhin hier, wenn ich sowas Altes herziehe. Nur mal so als Disclaimer.
ja, ist ja, letzte Folge war mit Indianer.
Ja, deswegen. Und ich habe auch, was habe ich gesagt? Das hieß auch der Indian Act, gell? Also ich meine, natürlich ist es rassistisch und Blödsinn und Schwan. Und ja, da fällt mir ein, ich habe heute ein Video gesehen auf YouTube.
Ja. Yeah.
Das war irgendein Typ aus, ja, wir waren beide aus Amerika. Du kennst, so, das war so eine Veranstaltung, frag mich nicht, wahrscheinlich so eine Sendung da, wo man eine Viertelstunde gegenüber sitzt und dann irgendwie seine Argumente reinbringt, weißt, und hin und her schießt.
Okay.
Ich weiß nicht genau, um was es ging, weil das war nur ein Ausschnitt, aber witzig war, dass der eine gesagt hat, dass er Native American ist. Und dann hat der andere gesagt, wieso? Und er so, ja, ich bin ja geboren. Und er so, ja, und deine Eltern? Ja, die sind auch hier geboren. Ich weiß alles bis, ich bin rein Rassik hat auch, glaube ich, auch so gesagt, aber es war halt Englisch, gell? Bis zu, ich weiß es ganz genau, bis zu 1500. Also bin ich Native American. Und der andere hat gesagt, ja, was war davor? Und da ging er gar nicht drauf ein.
Ja, dann ist davor er, war er Europäer.
Ja, genau. Also, ja, und was war denn vorher hier? Ne? Da haben doch hier auch Leute gewohnt, hat dann der eine gesagt. Dann hat der andere gesagt, weil da war voll der Kluge, der eine, gell? Dann hat der andere gesagt, das waren indigene
Indigenous.
Ja, genau, danke für das Wort, weil das habe ich so gerade viel, weil ich wollte nicht indianisch, wollte ich nicht, aber das hat er nicht gesagt. Also yeah. Indigenous und auch Einwanderer quasi, gell?
Mhm.
Und dann hat der gesagt, ja, wo kommen die denn her, hat der Besserwisser gesagt, gell? Mhm. Da hat er gesagt, aus Asien sind die gekommen. weil es ja aus Indien quasi, weil die heißen ja so. Da dachte ich mir, super.
Oh Gott,
da hat ja mal wieder jemand die Weisheit gefressen. Gell?
Oh ja. Oh
weil
ja.
Er der Weiße ist hier der Native American, gell? Und die anderen kommen aus Indien. Was?
Krass.
So viel zum Thema Bildung. Sollte man vielleicht mal dem ein kleines Buch kaufen, aber das wird er wahrscheinlich nicht lesen. Okay, auf Platz 2. King Solomon's Mines, auf Deutsch König Salomons Diamanten. Mines heißt doch Minen, gell? Wahrscheinlich verstehen wir das im Deutschen wieder nicht. Auf Deutsch König Salomons Diamanten, kann ich mir jetzt nicht dran erinnern, aber sagt mir irgendwas. Und auf Platz 1, ein Monumentalfilm von Cecil B. DeMille. Und zwar heißt der Samson and Delilah. Auf Deutsch Samson und Delilah.
Mhm.
Und das ist irgendeine Bibelverfilmung.
Ja. Braucht man nicht.
Ja, braucht man nicht. Manche sind aber schon cool, aber ja, okay. Ansonsten sehe ich jetzt bei den 1950 nichts, was mich jetzt irgendwie nennenswert erscheint. Krass.
Hm.
Ja. Nee.
Okay.
Gibt so ein paar Oscars und so, aber Academy Awards, aber das sagt mir auch alles nichts.
Mhm.
Ich möchte sagen, ich sage nicht mal die Schauspieler was. Okay. Gut, also 1950. Der Film, über den wir reden, der ist ja aus dem besagten Jahr, sonst hätten wir nicht drüber geredet. Und ich habe festgestellt, dass dieser Film zwar in Deutschland 51 anlief, in Österreich auch 51, aber ein bisschen später, Weihnachten erst. Passt ja. Mhm. Österreich am 25. Dezember 51, siehst du, deswegen ist es ein Weihnachtsfilm.
Ah, perfekt.
Und was ich aber witzig finde, ist, dass die Erstausstrahlung in Deutschland im Fernsehen war auch am 25. Dezember, sind wir wieder bei Weihnachten, 1975. Und ich glaube, und zwar um Viertel nach vier, steht hier. Und ich glaube, in der ARD. Und ich glaube, das ist der Grund auch mit, das siehst du, dass diese ganzen alten Dinger, die wurden halt bei uns im Fernsehen im Nachmittagsprogramm rauf und runter genudelt. Mhm. Und deswegen kenne ich die alle, glaube ich, die ganzen alten Filme.
Ja, okay.
Weil die müssten ja irgendwie ihr neu gewonnenes Fernsehprogramm da irgendwie auch füllen, das ja dann irgendwann später sogar Sendeschluss hatte, so gegen Mitternacht oder so. War schon verrückt. Gut, also wir reden über den Film Mein Freund Harvey auf Original Harvey. Auch einfallslos bei euch. Harvey, was schaust du heute an? Harvey.
Englisch anschauen.
Und den sieht man nicht mal. Also, ein Film aus den Vereinigten Staaten, Originalsprache Englisch. Ich habe ihn auf Englisch angeschaut. 104 Minuten, er ist ab 12, warum auch immer der ab 12 ist. Ich würde den wieder ab 0 machen oder ab 6 oder keine Ahnung. 12 ja,
weil die Frauen so hysterisch sind.
Heute ja, wahrscheinlich. Okay. Regie führte Henry Costa, wie der Name schon sagt, ein deutsch-US-amerikanischer Filmregisseur. Mhm. Eigentlich hieß er Hermann Kosterlitz. Toll. Okay.
Der Hermann.
Es ist eigentlich eine Verfilmung eines Theaterstückes von Mary Chase, das meines Wissens auch den Pulitzerpreis bekommen hat, wenn ich mich nicht täusche. Hm. Das Theaterstück. Gibt es einen Pulitzerpreis für Theaterstück? Es muss aber das Pulitzer. Ich habe irgendwo Pulitzer gelesen. Mhm. Egal, ich glaube schon. Auf jeden Fall ist es ein super, super berühmtes Theaterstück gewesen. Und hier im Film spielt der James Stewart, den wir ja schon kennen, von dem Ein Cocktail für eine Leiche.
Ja.
Und der spielt den Elwood P. Dowd. Und witzigerweise hat der James Stewart, man merkt einfach, dass das noch theaterlastig, der James Stewart hat in Vertretung auch immer den Elwood gespielt, im Theater. Als Vertretung aber. Mhm. Dann haben wir die Rita Louise-Simmons, gespielt von der Josephine Hull. Kennst du die Josephine Hull?
Die kommt mir bekannt vor, aha, wo hat ja. Gut spielt.
Arsen und Spitzenhäubchen.
Ah ja, genau. Ja, siehst
du. Genau. Und die hat auch in nur 5 Filmen mitgespielt, weil sie ja eigentlich Theaterschauspielerin ist.
Ja, genau.
Und
ja.
Die hat auch dies auch, also wie Arsen und Spitzenhäubchen, hat sie auch Mein Freund Harvey im Theater gespielt.
Ja.
Dann haben wir die Peggy Dow als Schwester Kelly, noch nie vorher gesehen. Dann haben wir Charles Drake als Dr. Sanderson, Cecil Calloway als Dr. Chumley. Die Victoria Horn als die Myrtle May Simmons, verrückte Namen. Jesse Wright als Marvin Wilson. Ja, dann haben wir noch einen Taxifahrer, ein paar und einen Anwalt und so weiter und so fort. Einen coolen Sanatoriumspförtner, das war der Clem Bevens. So, okay. Also, worum geht's? Wir haben hier den Elwood P. Dowd. Der ist ein super freundlicher, liebenswerter, schrulliger Mann mittleren Alters. Und zwar ist der, man darf es nicht vergessen, der ist, wenn man sich den Begriff Freundlichkeit vor Augen hält, dann kommt man auf Elwood P. Dowd, weil der ist einfach nett. So, sein bester Freund wiederum ist seit einigen Jahren ein 2,10 Meter großer Hase namens Harvey. Und mit dem geht er immer stundenlang durch die Stadt und in seine Lieblingskneipe, Charlie's Bar, und lädt sich und den Harvey immer zum Glas ein und lädt natürlich auch fremde Leute immer ein. Gell? Und er tut auch, also der Wirt, der begrüßt auch immer den Harvey und so, und er tut auch jedem den Harvey vorstellen. Das Problem ist nur, dass zwar einige die Akzeptanz von dem Harvey akzeptieren, wie zum Beispiel der Wirt, würde ich auch machen, wenn ich dann immer 2 Getränke verkaufe. Gell?
Ja.
Aber das Problem ist, der Harvey ist unsichtbar. Das heißt, es sieht nur der Elwood P. Dowd den Harvey. Was ihn natürlich ein bisschen verschoben macht, gell?
Ja,
bisschen. So, dadurch gestaltet sich quasi das Zusammenleben mit ihm und seinem Hasen für seine Schwester Rita und deren Tochter Myrtle schwierig, weil die Myrtle, die soll eigentlich jetzt endlich mal einen Typen kennenlernen. Und die wohnen ja beide in dem Haus vom Elwood, weil der Elwood ist eigentlich der Reiche von dem Club. Deswegen sind sie eigentlich auf sein Wohlwollen angewiesen, weil dem gehört das Haus und so weiter. So, eines Tages, also ziemlich am Anfang des Films, ist die um ihren Ruf besorgte Vita, hat sie eine Feier organisiert mit zahlreichen angesehenen Damen, will nämlich da endlich mal unter deren Söhnen einen Ehemann für die Myrtle finden. Der Helmut hat hier zwar Verschleierungstaktiken gemacht, hat den Richter angerufen, dass der irgendjemanden engagiert und was weiß ich was, damit sie den Helmut irgendwie in der Kneipe halten. Gell? Der Helmut kriegt das aber spitz, dass da Party ist und geht natürlich gleich wieder nach Hause und stellt dann ganz frech einfach allen Gästen seinen Hasen vor. So, die Gäste verschwinden natürlich dann recht schnell unter allen möglichen Gründen. Also ich weiß nicht, ich hätte mit ihm geredet, glaube ich. Ich hätte das schon wieder spannend gefunden. So, ja, aha. Also drauf eingehen halt, weißt du? Ja. So, aber wir sind ja im Jahr 1950. Da beschließt dann die Vita natürlich, dass sie ihren Bruder in das Sanatorium einweisen lässt. Weil, tschak, tschak, musst halt ins Sanatorium. So, bei der Vorstellung im Sanatorium führt sie eine Unterredung mit dem jungen Psychiater Dr. Sanderson, bei der sie quasi die ständige Trinkerei und psychische Störung als Gründe für Harveys vermeintliche Existenz angibt. Sie wirkt aber sehr hysterisch und gibt da quasi mehr oder weniger, also erzählt halt die Umstände so komisch und dadurch hat man das Gefühl, sie sieht den Harvey auch ab und zu, weißt? Und deswegen wird sie ins Sanatorium eingewiesen, weil der Dr. Sanderson, der schnappt sie halt gleich, weil er sagt, der andere, der Helmut, den müsst ihr sofort wieder aus dem Raum rausholen, weil das war ein Missverständnis. Der Helmut, der verlässt dann das Gelände, obwohl sich, also während seine Schwester sich mit Händen und Füßen gegen die Einweisung wehrt. So, aber dann ist quasi der Helmut wieder unterwegs und die Vita ist im Sanatorium. Der Dr. Chumley wiederum, das ist der Leiter von dem Sanatorium, der alte Herr, der stellt dann eben nach kurzer Zeit diese Verwechslung in dem Dialog mit dem Dr. Sanderson fest. Dann wird die Vita zwar wieder freigelassen, aber keiner weiß, wo der Helmut ist. Somit machen sie sich alle auf die Jagd und suchen den. Die Vita wiederum, die holt sich ihren Anwalt Gaffney zu Hilfe, weil sie will, dass das Klinikum auf Schadenersatz für die Verwechslung verklagt werden soll. Also es spitzt sich zu in dem Film. Der Helmut wiederum, der weiß nichts von diesen ganzen Intrigen und Entscheidungen und so weiter, aber er entkommt seiner drohenden Rückkehr ins Sanatorium immer wieder schlicht und einfach mit seiner Freundlichkeit, weil er labert die Leute halt einfach zu. Gell? Der Dr. Chumley, der spürt den Helmut und seinen Hasen in der Kneipe auf und dann bekommt der Dr. Chumley vom Helmut erzählt, wie er den Harvey kennengelernt hat, so in einem Laternenpfahl und das, was der Harvey alles kann, also zum Beispiel mit seinem Blick die Zeit stoppen zum Beispiel oder die Menschen transportieren an irgendeinen Ort. Und er erzählt dem Dr. Chumley seine Lebensphilosophie, die so schön lautet, man kann auf zwei Wegen gut durch das Leben kommen. Entweder man ist sehr schlau oder sehr freundlich. Früher war ich schlau, nun bin ich sehr freundlich. Und er ist halt echt super freundlich. Ja. So, der Dr. Chumley wiederum, der trinkt einige Gläser mit Helmut und seinem Hasen und glaubt dessen Geschichte nicht nur, sondern spricht selbst mit dem Hasen und freundet sich tatsächlich mit ihm an. Gell? Also wir dürfen nicht vergessen, wir sehen den Hasen nicht. Ja. Der renommierte Psychiater und der Hase, die ziehen dann anschließend durch die Wirtshäuser, wobei der Helmut sie halt verliert und sich auf die Suche nach Harvey macht. Dabei trifft er auf den Dr. Sanderson und die Krankenschwester Miss Kelly, die deutlich, vor allem die Miss Kelly, deutlich auf den Dr. Sanderson spitz ist. Gell? Die wollen aber halt auch den Helmut nur suchen und quasi ins Sanatorium holen. Sie finden ihn natürlich in seiner Kneipe. Da setzen sie sich zusammen und dann schafft es der Helmut wieder mit seiner charmanten Art, die nicht nur zuzulabern, sondern dass die zwei auch zueinander finden, gell? Und die tanzen dann auch zusammen. So, gleichzeitig hat sich die Tochter von der Vita, also die Myrtle, in den ruppigen Pfleger Wilson verliebt. Und somit haben wir schon zwei Liebespaare, gell? Die da rumsitzen, weil ich nicht verstehen kann, wie man sich in den verlieben kann. Auf seine robuste Art, aber okay. wichtig, dass sie die Leute vom Sanatorium kennengelernt haben, merkt man. So, dann schlussendlich ist auch der Helmut wieder im Sanatorium, beziehungsweise eigentlich sind dann alle im Sanatorium. Da ist dann das große Finale, sage ich jetzt mal. Und da sagen sie nämlich, der Dr. Sanderson sagt, wir können dem Helmut das Serum 977 verabreichen. Dann wird er diesen Hasen nie mehr wiedersehen. und ihn wieder ins normale Leben führen. Die Vita, die Schwester ist quasi, die versucht gerade den Taxifahrer zu bezahlen. Also der Elwood ist schon in das Behandlungszimmer gegangen, weil er sagt, okay, wenn die Vita das will, dann mache ich das halt, gell? Weil er ist halt so freundlich, er ist halt super freundlich, er macht halt alles, was die sagen. So, sie will den Taxifahrer bezahlen, ihr fehlt aber plötzlich das Portemonnaie, das sie immer in ihrer Tasche hat. Dann bittet sie ihren Bruder quasi, holt sie ihn aus dem Behandlungszimmer raus und sagt, kannst du mal kurz den Taxifahrer bezahlen? Der führt dann gleich ein Gespräch im Taxifahrer und lädt ihn ein zum Essen, wie er eigentlich immer jeden eingeladen hat zum Essen, gell? Ja. Zu ihm nach Hause. So, und dann geht der Elwood halt wieder ins Behandlungszimmer, nachdem er ihn bezahlt hat, um die Spritze zu erhalten. Und da sagt der Taxifahrer zu der Rita, dass er schon oft Menschen wie Elwood ins Sanatorium gefahren hat. Und die waren immer sehr fröhlich und haben viel erzählt bei der Hinfahrt. Und bei der Rückfahrt waren sie irgendwie aber immer so wie jeder normale Mensch und da und somit auch missmutig, übellaunig, weißt. Mhm. Und dann ging der Vita ein Licht auf und hat somit verhindert, dass er das Serum erhält, weil sie will weiterhin den netten Elwood haben, dass er so ist, ja, wie er ist. Und sie würde dann sogar akzeptieren, dass er mit einem unsichtbaren Hasen zusammenlebt. Und als dann plötzlich ihr Portemonnaie auch wieder auftaucht, ist sie selbst auch schon von Harveys Existenz überzeugt.
Ja.
So, vor dem Sanatorium trifft der somit überglückliche Elwood sein Harvey wieder. Der Dr. Chumley fragt aber, ob er den Harvey kurz haben könnte. Und dann sagt er, okay, kannst machen, ja. Weil er will nämlich mit zu seinem Traumort mit dem Harvey, weil der Dr. Chumley ja auch schon davon überzeugt ist, dass es den gibt. Jetzt fühlt sich der Elwood so ein bisschen verloren und geht. Aber dann merkt man, dass das Tor nochmal aufgeht und anscheinend der Harvey durchgekommen ist, weil der Harvey nicht beim Dr. Chumley bleiben will. Und somit geht die Geschichte aus, wie die Myrtle und die Vita das Sanatorium verlassen und der Elwood und der Harvey den beiden folgen, wo man immer noch nicht sieht. Was wollte ich noch sagen? Eins war, nee, egal, es passt schon, das fällt uns dann schon ein. So, das war dieser wunderschöne Film. Ach ja, genau, ich wollte noch sagen, dass man immer mal wieder leicht reingefallen ist in dem Film, ob nicht der Harvey vielleicht doch real ist. Also, zwar unsichtbar. Ja, zum Beispiel war in dem einen Buch plötzlich was anderes drin gestanden. Da wurde der Doktor, nicht der Doktor, sondern der Wilson persönlich angesprochen, als er in dieses Buch geschaut hat, was ein Puka ist. Allein schon der Begriff Puka, ich habe den nachgeschaut, was das ist, weil ich habe das in der normalen englischen Übersetzung gibt's das Wort nicht. Aber das ist halt quasi ein Geschöpf aus der keltischen Mythologie, ein harmloser Geist beziehungsweise Kobold, der oft in Tierverkleidung kommt, wie zum Beispiel Hase. Und so solche Kleinigkeiten halt, weißt. Aber es waren halt schon sehr kleine Kleinigkeiten, ja. So, wie fanden Sie denn meinen Weihnachtsfilm des Jahres 25?
Er war wieder ein bisschen zart zum Anschauen.
Aber ich fand den so schön, Laura.
Nein, ich weiß nicht, ich kann das Geschrei von den Frauen nicht hören. Ich verstehe nicht, warum Frauen in den alten Filmen nicht einfach normal reden können.
Weißt du, was ich glaube, warum das so ist? Ich glaube, das ist noch diese Theaterwelt. Weil es war ja bei Astgen und Spitzenhäutchen, so ist es bei dem. Ich glaube, denen ist es noch gar nicht so richtig bewusst, dass sie nicht mehr so hysterisch spielen müssen, um hysterisch zu wirken. Weil du musst, weil es sind ja Theaterdarsteller, gell? Also das habe ich mir jetzt letztens mal gedacht, weil du musst ja den Theatersaal quasi mit deiner Stimme füllen.
Ja.
Und du musst gleichzeitig zeigen, dass du gerade auch hysterisch bist. Also kannst es ja nur lautstark machen. Das Einzige, was mir eingefallen ist, weil es macht mit Mikrofon und so, man kann es auch anders spielen, gebe ich dir recht. Das macht keinen Sinn.
Es macht mich wahnsinnig. Jedes Mal, wenn in so alten Filmen Frauen dabei sind, sind die einfach nur hysterisch. Aber alle Frauen. Die Alte, die Vita, die Tochter, die Krankenschwester, die sind nur am Keifen mit die Männern. mir hat das wieder wahnsinnig gemacht, die scheiß Frauen mit ihren hohen, kreischenden Stimmen.
Okay, ja, das ist ja. Mir ist das gar nicht so, ja, wahrscheinlich, weil ich das weiß, dass das so ist, aber ich habe so viel geschmunzelt, ich fand das so schön.
Er war witzig, er war ein schöner, cool erzählte Geschichte schon. Also das muss ich schon sagen. Aber ich glaube, dass ich ihn im Theater, wenn ich den im Theater anschauen würde, würde mir besser gefallen als eben im Film, wenn ich daheim bin. Mhm.
Ja, es ist immer die Frage, warum die das damals gemacht haben, weil als Film hat der zwar super viel, es gab ein gutes Einspielergebnis, aber es war kein finanzieller Erfolg, weil der Film hat denen eine Million gekostet. Mhm. Es war schon ein sehr teuer produzierter Film für die damalige Zeit, habe ich gelesen. Mhm. Und da verstehe ich wiederum nicht, warum man damals sehr, sehr, sehr oft bekannte Theaterstücke, ich meine, Arsen und Spitzenhäubchen ist ja auch ein Theaterstück. Ja. Warum man das so gemacht hat, gab's da noch keine Schreiber oder so? Oder hatten sie Angst, dass das Filmmedium, weil das Filmmedium ist ja auch neu sozusagen, dass man die Leute lieber reinzieht mit Sachen, die sie kennen, bevor wir jetzt irgendwas komplett anderes machen. Ich weiß es nicht. Das ist echt schwierig, gell? Es ist natürlich, wenn ich jetzt in der Zeit gelebt hätte und ich wäre schon im Theater gewesen und hätte mir meinen Freund Harvey angeschaut und dann sagen sie, hey, der kommt jetzt auch im Kino, hätte ich mir wahrscheinlich im Kino auch angeschaut. Mhm. Logisch.
Ja. Weil es anders ist, ist ein Theater.
Ja, genau. Und dann hast du auch noch dieselben Schauspieler wie im Theater. Das hat schon Charme dann, wenn du sagst, oh, jetzt schauen wir uns den im Kino an, weißt du? Mhm. Und damals war das ja alles noch ganz anders. Also das, ich könnte mir vorstellen, sie haben dadurch versucht, weniger Risiko einzugehen. Das ist aber jetzt nur eine Mutmaßung von mir. Also es ist echt nur eine reine.
Ja, vielleicht.
Ja, weil.
Ja, vielleicht.
Keine Ahnung. James Stewart finde ich sowieso cool.
Mhm. Ja. Der war so entspannt, den hätte ich stundenlang zuhören können beim Spülen oder Filmen, was auch immer. Also der war so angenehm und dann kam wieder so eine hysterische Frau.
Die haben auch gesagt, ich weiß gar nicht, wo ich das gelesen habe, die Leistung von James Stewart unfassbar genial war, weil der das, genau hier steht, die haben das verglichen mit so ein paar deutschen Interpreten wie Heinz Rühmann und Harald Junke von der damaligen Zeit. Mhm. Und dass das, was er gemacht hat, dass das eine Selbstverständlichkeit und Natürlichkeit ausschaut, die andere immer dann vergessen irgendwie. Weil der spielt das, du nimmst ihm ja alles ab, gell? Der spielt das, als ob er gar nicht gefilmt wird.
Ja.
Das ist unfassbar.
Voll.
Der wurde übrigens auf der Straße nach dem Film sehr oft immer, wenn er so durch die Straßen gegangen ist, wurde immer von den Leuten gefragt, wo der Harvey ist.
Ah, witzig.
Und dann hat er immer gesagt, der hat gerade eine Erkältung, der ist daheim.
Ah, das ist cool. Das ist cool. Der hat eine Erkältung.
Ja, genau. Aber er hat sich immer voll drauf eingegangen. Finde ich total lustig. Aber gleichzeitig muss man sagen, der Film versucht ja auch irgendwas zu vermitteln. Und ich meine, er versucht natürlich zu vermitteln, dass man mit Freundlichkeit durchs Leben kommt, zum einen. Mhm. Und zum anderen, man muss auch nicht alles heilen, gell? Weil es ist ja nichts arg Schlimmes daran, dass der jetzt dem Weißen Haus spazieren geht. Also den er nur er sieht. Solange er damit keine, ich meine, da haben wir andere Psychopathen, die eher geheilt werden müssten oder weggesperrt werden müssen. Einer, der eigentlich nur zu allen nett ist und den einzigen Schaden, den er hat, ist, dass er dir noch eine Person vorstellt, die neben ihm steht, die du aber nicht siehst.
Ja.
Also, ich würde mit dem auch zum Trinken gehen. In Charlies
Bar. Ja. Aber damals war das einfach, glaube ich, ja, verpönt, wenn du dann jemanden gehabt hast, der nicht ganz dicht ist, dann hast du den mehr eingewiesen.
Ja, hast du gesehen, wie diese ganzen Frauen reagiert haben, gell?
Ja.
Gleich weg.
Und das war ja dann auch so geil, wo sie dann schon zum Schluss alle hingefahren sind, auch die Esther, na wie hat sie geheißen, und dann hat sie auch gesagt, ja, einer, ein Blutsverwandter muss dabei sein, wenn er eingewiesen wird. Ja, ich glaube, das war damals was ganz Normales, dass du Leid einweist.
Ja, wahrscheinlich. Vielleicht witziger. Ja, aber schöner Weihnachtsfilm, oder? Aber eigentlich doch schon ein schöner Weihnachtsfilm mit einer schönen Message.
Ja. Ich glaube, ich brauche ihn nicht mehr anschauen, aber.
Ich muss ja sagen, das ist ein Film, den müssten wir uns ja eigentlich mal geben, aber ich habe dann gedacht, den kann ich der Laura gar nicht zeigen. Und zwar Das Omen. Kennst du den?
Nur den neuen, glaube ich.
Ja, okay. Ich meine das Original natürlich.
Okay, na, dann sicher nicht.
Und das Problem ist, ich habe mir den mal wieder angeschaut. Ich glaube, letztes Jahr habe ich den mal wieder angeschaut. Und was mir nie aufgefallen ist, und der ist ja aus, ich glaube, der ist ja Ende der 70er oder sowas. Wenn ich mich nicht täusche. Warte mal, Omen. Hieß denn das Omen oder Omen? Film? Jetzt finde ich das Omen. 1976. Und das ist ja eigentlich ein ziemlich genialer Horrorfilm, gell?
Mhm.
Der ist wirklich genial. Aber als ich den nochmal angeschaut habe letztes Jahr, ist mir aufgefallen, und da gebe ich dir recht, weil 76 ist es, die Frauen kreischen.
Ja, siehst du, das
weil
ist
jedes, ja, und zwar, ja, aber da war es ja, weißt du, weil die, wenn halt was passiert ist, dann haben die Frauen, wenn sie einen Toten gesehen haben oder wenn irgendwas passiert ist, die haben immer, das habe ich nie verstanden, warum Frauen kreischen. Und ich habe mich immer gefragt, kreischen die auch in echt? Weil ich weiß nicht, würdest du jetzt kreischen, wenn jetzt halt du plötzlich einen Toten siehst neben dir? Man würde ja, man wird schon hippelig und was
weiß ich was. Schrecken, aber ob ich zum, ja, so aber zum Kreischen.
Ja, genau. Das ist was, das hat mir da echt, weil das hat mir den Film von, bei mir ist das früher nicht aufgefallen, das hat mir den Film dann letztes Jahr so ein bisschen madig gemacht. Mhm. Weil ich den Film cool finde.
Ja.
Und da dachte ich mir, hey, die schreien ja nur. Sonja ist auch reingekommen, warum? Wer schreit denn da bei dir? Und ich so, ja, ich schaue einen Film an. Und ich mag den Film, der ist echt lässig. Der ist richtig lässig. Ein absoluter Spitzen-Horrorfilm mit einer coolen Handlung und den ich das erste Mal ungekürzt im ORF gesehen habe. Aber mir ist nicht aufgefallen, vielleicht habt ihr das Gekreische runtergeschraubt. Na, ich weiß nicht. Die werden schon auch gekreischt haben. Aber vielleicht ist auch das Problem, stimmt, bei oben fällt es mir auf, vielleicht ist das Problem, dass wir natürlich auch eine andere Technik haben, mit dem wir es anschauen.
Ja, vielleicht.
Und das uns stärker durchdrückt, diese Töne.
Ja.
Es kann natürlich auch sein, weil mir ist das früher nicht aufgefallen.
Wird schon fast so sein dann, weil sonst wird ja jeder durchdrahen.
Ja, das kann echt, vielleicht ist das auch ein Grund, ja, dass die uns da durchgedrückt werden, ja.
Mhm.
Klar, ich meine, wir gucken ja Sachen an, die liefen auf einem kleinen Fernseher, gell, oder auf so einer alten Kinoleinwand mit Projektor, der ja auch schon laut war.
Ja.
Also, es ist ja eine ganz andere Welt eigentlich. Ja, voll. Ja, siehst du, was man hier alles lernt.
Mhm.
Okay, super. Dann hoffe ich mal, ich würde mich freuen, wenn ich mal einen Puka kennenlerne, der mich dann begleitet durch mein Leben und mir sagt, was ich alles tun soll.
Ja, der die Zeit anhaltet.
Der vor allem die Zeit anhaltet, genau. Das wäre eigentlich mal eine coole Geschichte, ja. Also Puka ist auf jeden Fall, um das kurz noch zu erklären, ein boshafter und zauberkräftiger, aber relativ harmloser Geist bzw. Kobold, der zusammen mit Gnomen und Zwergen im Untergrund lebt. In Irland gehört er in die Nähe der Fairies und Leprechauns aus den Zeit, in Schottland zu den Brownies. Und sie sind Gestaltwechsler. Hin und wieder erscheinen sie Menschen in Form verschiedener Tiergestalten, zum Beispiel als Hund, Ziege oder Pferd. Und wie wir jetzt wissen, als Hase.
Okay.
Aber jedoch immer mit schwarzem Fell. Und im Film ist es ein weißer Hase. Also sie haben, glaube ich, sie haben aus diesem Boshaften quasi einen guten Puka gemacht.
Mhm. Der nur Gutes will.
Ja, genau. Perfekt. Haben sie gut gemacht. Und ich mag den netten Elwood Vidaut.
Ja, lieber als einen krantigen.
Ja, genau. Perfekt.
Bestimmt.
Okay, super. Dann neue Folge, neues Glück. Und
neue Folge, neues Glück.
Die Laura eröffnet das Jahr.
Ja, ich eröffne das Jahr mit einem Film aus meinem Jahrgang, 1994.
Okay.
Und ich habe ihn schon geschaut. Du hast ihn sicher auch geschaut. Es ist ein Kultfilm, mit mega berühmten Schauspielern. Jetzt bin ich gerade am Überlegen, worum geht es denn da eigentlich? Ja, also es geht um zwei Typen, das sind Hitmen und die haben immer ganz philosophische Diskussionen, wenn sie einen Job machen müssen. Und ja, sind halt hinter Menschen her, die sie töten müssen. Und ja, ich weiß gar nicht, um was es da mehr geht. Ich schaue mir gerade an, um was es geht, aber ich sehe nur Namen.
Okay. Also noch hast du mich nicht, aber das wirst du mir dann schon sagen.
Ja. Ja, also es geht um Gangster, es geht um eine Frau, die Schauspielerin ist, es geht um einen Boxer, es geht um Räuber. Ja.
Okay.
Genau, das war's.
Lass uns mal überraschen.
Aber es ist ein sehr bekannter Film. Mit einem sehr, sehr bekannten Direktor, wo okay. immer nur ein Haufen Blut ist.
Ah, okay. Mhm. Ah, okay, jetzt klingelt es lassen. Okay.
Okay.
Alles klar, ja. Bin ich mal gespannt. Okay, dann in dem Sinne.
In dem Sinne, macht es gut. Voll. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Filmgeschichten.